herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Grüngeflüster. Ich bin Matthias und ich habe heute zwei Gäste eingeladen, um das Thema Awareness Team zu besprechen. Hier vor Ort sind Jessica.
Hallo.
Und Jana.
Hallo.
Und wir beginnen vielleicht mit dem Awareness Team auf den Mitgliederversammlungen und Stadtparteitagen. Das werden viele, glaube ich, schon gesehen haben. Deswegen die erste Frage: Wer sind eigentlich die Mitglieder des Awareness Teams?
Ja, also wir haben tatsächlich kein festes Awareness Team. Wir haben so einen kleinen Pool an Personen, die sich immer mal wieder bereit erklären, dort mitzumachen. Ich bin da selber so ein bisschen mit reingerutscht. Ich bin ja selber erst seit September 21 in der Partei aktiv auch und bin da so ein bisschen mit reingerutscht und habe das dann auch für mich übernommen, weil das für mich so ein Herzensthema ist und ich mich mit der Thematik der Diskriminierung und Benachteiligung schon immer befasst habe. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich das so ein bisschen auf meine Kappe dann. Es war ursprünglich tatsächlich ein Thema, also jemand anderer war da zuständig. Aber ich dachte mir halt einfach, ich übernehme das. Und ich wurde dann auch angefragt tatsächlich, ob ich das vielleicht dann machen könnte. Und dachte mir, das ist dann ganz schön. Und wie gesagt, wir sind so ein kleiner Pool von Leuten. Wir sind auch immer noch auf der Suche nach mehr Leuten, die uns da unterstützen können tatsächlich. Man kann da nie genug haben. Und generell ist es leider immer so, dass wir eher zu wenig sind als zu viel. Deswegen sind wir immer offen, dass sich jeder gerne bereit erklären kann. Also wir sind bunt gemischt, würde ich sagen, so was die Altersgruppen angeht. Sowohl Frauen als auch Männer sind dabei. Und wir hatten letztes Jahr den ersten Teil eines Workshops, weil uns wichtig war, dass wir dem Awareness-Team auch so eine richtige Struktur jetzt mal geben. Und da habe ich mir überlegt, möchte ich da noch einen zweiten Teil für so einen Workshop machen. Der war nämlich letztes Jahr sehr gut angenommen worden. Wir hatten auch, es war sehr schön, also war sehr erkenntnisreich. Er war gut besucht und jetzt ist es natürlich, im Moment sind wir sehr, eingenommen mit dem ganzen Vorwahlkampf und Wahlkampfvorbereitungen. Und deswegen weiß ich noch nicht, wann genau, aber ich werde auf jeden Fall darauf hinweisen. Es wird dann auch im Newsletter und so stehen, dass wir definitiv noch einen zweiten Teil so eines Workshops machen, damit wir da auch, ja, einfach das Team so richtig, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ausbilden.
Ja, sehr spannend. Und wie lange gibt es schon das Awareness-Team?
Also das Awareness-Team gibt es tatsächlich schon seit einigen Jahren. Ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, wann es zustande kam. Ich weiß, dass es aus einem Antrag herauskam tatsächlich. Und ich glaube, auch auf Bundesebene war es dann soweit, dass immer mehr, also tatsächlich, da möchte ich jetzt mal ganz kurz ausholen. Tatsächlich ist es so, dass der Begriff im deutschsprachigen Raum erst so in den späten 2010er Jahren, so Anfang 2020, tatsächlich vermehrt jetzt auch verwendet wird und tatsächlich auch Awareness-Teams vermehrt auch angewandt werden in der Praxis. Im Englischsprachigen gibt es, also im US-amerikanischen Raum, gibt es das tatsächlich schon seit den späten 80er Jahren. Da ist das ursprünglich aus der antirassistischen Bewegung heraus entstanden und hat sich dann so langsam immer mehr so verbreitet auch. Aber wie gesagt, das ist noch ein relativ neues Konzept. Also ich sage immer, es steckt noch in den Kinderschuhen. Hier im Kreisverband ist es aus einem Mitgliedsantrag heraus entstanden.
Und wenn jetzt jemand bei einer Mitgliederversammlung diese Nummer anruft oder auf einen von euch zukommt, was genau würde dann passieren?
Genau, das ist jetzt schwierig zu sagen, also eine schwierige Frage, weil es dann nicht so eine hundertprozentige, es gibt keine eindeutige Antwort dafür. Das ist was, dass man wirklich auf die einzelne Situation jeweils dann wirklich abzielen müsste. Und im Zweiten, also es geht natürlich in erster Linie erstmal darum, dass man für die Person dann da ist. Also wenn sich eine Person übers Telefon oder auch persönlich an uns wendet, wäre das Erste einfach, dass wir zuhören. Wir sind einfach eine Anlaufstelle und meistens ist es ja so, dass man wirklich nur jemanden braucht, um sich einfach mal was von der Seele zu sprechen. Und oft ist das auch schon alles, was es tatsächlich braucht. Aber wie gesagt, das kommt wirklich immer auf den individuellen Fall und auf die Person auch drauf an.
Aber gibt es, also das wäre so ein Entlastungsgespräch, heißt das, glaube ich, ne? Aber gibt es darüber hinaus noch andere Dinge, die ihr machen könnt? Oder vielleicht anders gefragt, was sind die Befugnisse oder auch die Grenzen des Awareness-Teams?
Also als Awareness-Team speziell sind wir ja nicht in dem Sinn ausgebildet. Wir sind ja alles nur freiwillige Leute, die, also manche von uns haben schon Hintergrund zum Beispiel in der Sozialarbeit, aber es ist jetzt niemand von uns ausgebildet, obwohl ich mir auch noch, also auf jeden Fall möchte ich das noch zustande bringen, dass wir auf jeden Fall einen Workshop auch, also eine Weiterbildung tatsächlich selber auch noch durchführen. Das wird inzwischen auch in Leipzig inzwischen von einigen gemeinnützigen Initiativen angeboten, damit wir da eben auch noch, ja, dass unsere Grenzen, sage ich mal, ein bisschen weiter verschoben werden können. Im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass wir im Moment einfach freiwillige Menschen sind, die nicht alle Hintergrund in, also mit Awareness-Arbeit überhaupt schon viel Erfahrung haben oder überhaupt einen Hintergrund in sozialen, also in sozialen Bereichen wie Sozialarbeit haben. Deswegen, ja, unsere Grenzen sind eigentlich noch relativ eng im Moment. Also es geht wirklich nur darum, dass man einfach Unterstützung bietet. Also zum einen seelische Unterstützung, wenn man eben in so einem Moment der erlebten Diskriminierung ist. Und je nachdem, was natürlich, also was die Ursache für diese Situation ist, gibt es natürlich dann eine Möglichkeit, dass man das dann auch weitertragen könnte an, also zum Beispiel dann eben auch in den Vorstand mit rein oder etc. Also da gibt es dann einige Möglichkeiten, aber im Grunde sind wir erstmal dazu da, dass wir einfach für die Menschen dann da sind und die auffangen.
Ich glaube, es ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage, also ein Mensch spürt ja in erster Linie erstmal eine Störung, eine Verwirrung, eine Irritation in Bezug auf eine bestimmte Situation, ja, meistens in Beziehung zu anderen Menschen. Und häufig kann man das im ersten Moment noch gar nicht so sagen, ich bin diskriminiert worden oder sowas, ja, sondern es gibt eine Irritation und die ist schwer genug, dass man selber das Gefühl hat, ich möchte darüber gerne mit jemandem reden. Und wir sagen jetzt auch nicht, es muss so oder so schwer sein, sondern die Person selber sagt, für mich war das jetzt ein Grund anzurufen und jeder Grund ist dann gut. Ja? Und häufig ist dann das Gespräch der erste Weg, sich selbst zu klären, was hat mich irritiert und was ist dort eigentlich passiert. Und dann ist es ein bisschen abhängig davon, was die Person gerne möchte. Also was ist das Ziel? Ne? Wir sagen immer, dass der Prozess gehört der Person, die sich meldet. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die ungefragt oder ungebeten für die Person ins Handeln kommen. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig und darauf können sich Menschen auch verlassen, die Hilfe suchen oder die das Gespräch suchen. Wenn die Person sagt, das reicht mir, dass mir jemand zuhört und dass ich mich klären kann in dem, was passiert ist und dann vielleicht sogar selber nochmal auf die Person zugeht, von der sie sich vielleicht diskriminiert oder nicht angemessen behandelt gefühlt hat, dann ist es schon ein guter Schritt, dass das Gespräch dazu geholfen hat, die Person darin zu bestärken. Und wenn es aber ein Vorfall ist, der darüber hinausgeht und nicht im gemeinsamen Gespräch klärbar ist, dann wäre es eben die Frage, was möchte die Person, dass dann passiert? Und dann braucht es vielleicht ein klärendes Gespräch mit einem Dritten, ja, also mit einer Person, die das vermittelt. Vielleicht ist das schon ein Weg, um das zu klären. Vielleicht ist es aber auch etwas, was Rückschlüsse gibt auf strukturelle Probleme. Es gibt ja auch eine strukturelle Form von Diskriminierung. Dann wäre es etwas, was man auch, ohne dass man die Person benennen muss, als Thema mitnehmen kann und sagen kann, wir müssen hier auf der strukturellen Ebene was verändern. Oder es ist tatsächlich etwas, was in den wahrscheinlich den wenigsten Fällen, aber nicht unmöglich ist, dass wirklich in irgendeiner Weise ein Straftatsbestand wird, dann braucht es natürlich Menschen, die sich auf rechtlicher Ebene damit auskennen. Ja? Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Menschen, die sich an das Awareness-Team wenden, sicher sein können, dass sie allzeit in der Macht selber sind, zu entscheiden, was mit ihrem Anliegen passiert.
Genau, ich denke auch, absolute Vertraulichkeit gehört auch dazu.
Genau, das gehört auch dazu, absolut.
Gab es schon Vorfälle in Leipzig bei Mitgliederversammlungen oder Stadtparteitagen, wo das Awareness-Team tätig wurde?
Also erstmal möchte ich sagen, das hat Jana sehr schön ausgedrückt und ich möchte auch nochmal sagen, genau, dass es wirklich auch wichtig ist, es ist kein Anliegen zu klein. Also es ist oft, also ich glaube, ich selber, wenn ich mich jetzt selber in die Position einer Person, die eben gerade sowas erlebt, setzen würde, dann würde ich oft auch so zweifeln, ist mein Anliegen groß genug? Und da möchte ich auf jeden Fall jeden Zweifel ausräumen und sagen, das gibt's, also es ist kein Anliegen, ist zu klein, wenn man sich in der Situation unwohl fühlt, dann ist das auf jeden Fall ein Fall für das Awareness-Team. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, tatsächlich ist mir noch kein Fall bekannt, also seit ich jetzt im Awareness-Team bin, was natürlich hoffentlich daran liegt, dass wir solche Vorfälle bisher auch noch nicht hatten. Generell glaube ich aber auch, dass das Awareness-Team einfach noch ziemlich unbekannt ist als solches. Also wir erwähnen es natürlich immer, also im Zusammenhang, ich glaube, den meisten Mitgliedern ist es im Zusammenhang der Mitgliederversammlungen eben schon ein Begriff. Aber es wird halt auch nur anfangs beiläufig erwähnt. Und ich glaube, weil es halt auch noch ein neueres Konzept ist als solches, ist, glaube ich, vielen Menschen einfach noch gar nicht so bewusst, ja, was ist da involviert in das Awareness-Team? Was ist Teil des Awareness-Teams? Deswegen hatten wir bisher, also ich selber hatte tatsächlich noch gar keinen Fall bei einer Mitgliederversammlung oder so. Und wir hoffen natürlich auch, dass das so bleibt, aber wir möchten definitiv für Fälle gewappnet sein, ja.
Und gibt es vielleicht so typische Beispiele oder Gruppen, die auch eher betroffen sind von Diskriminierung, die sich dann an euch wenden könnten?
Also grundsätzlich kann jeder von Diskriminierung oder Benachteiligung betroffen sein. Es gibt natürlich bestimmte Menschengruppen, die natürlich gefährdeter sind. Also zum einen sind das natürlich schon weiblich gelesene Personen oder Flinterpersonen oder Menschen, die aus dem queeren Spektrum sind sehr häufig auch betroffen oder Menschen, also sogenannte BIPOCs, also People of Color, also Menschen mit verschiedenen Ethnizitäten. Und auch Menschen mit unsichtbaren oder sichtbaren Behinderungen können da sehr schnell betroffen sein. Es ist oft so tatsächlich, dass wenn die Leute Awareness hören, dann wird oft an den sexuellen Kontext gedacht. Aber tatsächlich geht das über vieles hinaus. Also es geht über von verbaler Gewalt bis zu körperlicher Gewalt. Also da ist sehr viel inbegriffen. Und deswegen kann halt auch wirklich jeder davon betroffen sein. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, was das ganz wichtig ist, dass die Leute realisieren, niemand ist davor gefeit, leider.
Jetzt kann es ja auch sein, dass man sich mit Diskriminierung, ich sag mal, dass man sich hineinsteigert oder dass man jemanden vielleicht beschuldigt, was gar nicht so dann stimmt. Oder was? Wie würdet ihr damit umgehen oder auf diese vielleicht Kritik antworten?
Ich würde das nochmal aufgreifen, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe. Also das Erste, was ja passiert ist, ein Mensch meldet sich bei uns, weil er sich diskriminiert fühlt, ja, oder weil etwas passiert ist, was diesen Menschen irritiert hat oder wo er sich unwillkommen oder unangenehm behandelt fühlt, sag ich mal, ja. Und das liegt erstmal gar nicht an uns, das zu bewerten, sondern wir nehmen das so, wie es ist. Und es ist die Wahrnehmung dieser Person und die nehmen wir ernst. Und das Nächste ist wieder die Frage, was möchte die Person, ja. Und wir können das sowieso nicht bewerten, weil wir ja nie aus einer Sichtweise einen Konflikt oder einen Vorfall bewerten können. Und insofern ist unsere erste Aufgabe nur, für die Person da zu sein, die so ein Empfinden hat. Und nicht zu fragen, ist das jetzt ein richtiges oder als falsches Empfinden, sondern es ist da und es ist ernst zu nehmen. Wenn die Person möchte, dass aus dem Vorfall, der ihr passiert ist, dass das Konsequenzen hat für die Person oder Personen, die damit dran beteiligt sind, dann braucht es in jedem Fall als allererstes in irgendeiner Form ein Klärungsgespräch. Ja? Also auch jemand, der angeschuldigt wird, hat bei uns in unserem Land immer die Möglichkeit der Verteidigung. Es gilt der Spruch im Zweifel für den Angeklagten. Also das heißt, man müsste sich natürlich immer darum bemühen, dass es in irgendeiner Weise eine Möglichkeit gibt, dass sowohl die Person, die sich diskriminiert fühlt, im geschützten Rahmen äußern darf, als auch, dass die Person, die beschuldigt wird, sich zu dem Vorfall äußern darf. Und im besten Fall schaffen wir am Ende ein Verständnis, ja, auf beiden Seiten für eine Situation, die vorgefallen ist und vielleicht auch eine Art von Entschuldigung, weil etwas anders rübergekommen ist, als man es gemeint hat oder so. Ja, das sind sozusagen die besten Fälle, ne? Dass die Menschen miteinander wieder ins Gespräch kommen und einander verstehen in dem, was passiert ist. Dass da, wo es natürlich immer schwierig wird, ist sozusagen alles da, wo es eskaliert oder wo es wirklich um strafrelevante Taten geht, wo jemand jemanden beleidigt, wo jemand jemand angreift, psychisch oder physisch verletzt. Und dann ist es auch überhaupt nicht mehr an uns zu richten, was dann passiert. Ja, dann gibt es ganz normale oder klassische Verfahrenswege, die man dann eben anstrebt. Und wenn Menschen physisch oder psychisch verletzt worden sind, würde ich ihnen auch immer raten, diese Wege zu gehen.
So, jetzt gibt es für den anstehenden Wahlkampf oder die anstehenden Wahlkämpfe, es sind ja mehrere Wahlen, die in diesem Jahr passieren werden, noch ein erweitertes Angebot, ne, was ihr gemacht habt für Leute, die sich im Wahlkampf vielleicht eben Gewalt oder Beleidigung ausgesetzt sehen. Könnt ihr das noch mal ein bisschen näher erklären, für wen das gedacht ist?
Wir kriegen es ja alle mit in den Medien, ja? Also und in unserem Umfeld zum Teil auch, schon in der Vergangenheit mehrfach tätige Angriffe physischer, psychischer Art auf Menschen gegeben, die sich bei den Grünen engagieren, in welcher Form auch immer. Da mag es in der Vergangenheit vor allem auf Landesebene und auf Bundesebene einen großen Schwerpunkt gegeben haben, dort auch ein gutes Augenmerk drauf zu haben, aber in der kommunalen oder in der kommunalen Politik ist das häufig etwas, was nicht so auf dem Fokus ist, dass Menschen, die hier ehrenamtlich sich für Parteien engagieren, diesen Dingen ja genauso ausgesetzt sind. Ja? Also, dass sie in den sozialen Medien bedroht werden, dass sie beschimpft werden oder dass sie auch in der Öffentlichkeit mit Gegenständen beworfen werden oder beschimpft werden oder bedroht werden. Ja? Und das, was wir gerne machen möchten, ist vor allem auf der kommunalen Ebene diesen Menschen einen Ort zu bieten, an den sie sich wenden können. Wir nennen das jetzt erstmal psychosoziale und auch rechtsnahe Beratung für WahlkämpferInnen, weil wir sehen, dass vor allem in diesem Wahlkampf, vor allem in der aktuellen Zeit, das eher wahrscheinlich sein könnte, als es früher schon wahrscheinlich war. Wir hoffen das natürlich nicht, wir hoffen auch nicht, dass irgendwas passiert, aber wir halten es für eher wahrscheinlich und wir möchten gerne im Notfall einen Ort haben, an den sich Menschen wenden können. Und deshalb haben wir das jetzt eingerichtet.
Um welche Fälle könnte es da gehen? Ne? Weil Wahlkampfmethoden oder Formate sind ja am Wahlkampfstand, da kann man sich vielleicht am ehesten vorstellen, dass dann jemand, der sehr wütend ist, dann auch auf die Leute losgeht. Dann gibt es natürlich noch Haustürwahlkampf, wo man auch direkt vor der Tür quasi steht oder auch Plakate aufhängt und damit auch sehr irgendwo sichtbar ist und auch nicht so in der großen Gruppe. Ne, ich glaube, das sind alles so Möglichkeiten wahrscheinlich, ne, wo sowas passieren könnte. Oder wollt ihr das noch ein bisschen, noch mehr Beispiele ergänzen?
Ja, ich denke, begegnen kann es einem überall, aber natürlich ganz besonders, wo man im Austausch mit Menschen ist. Also ich glaube jetzt ganz speziell, wenn man zum Beispiel in einem Plenum sitzt und da kann man natürlich sowohl auch von, sage ich jetzt mal, Mitbewerbern oder MitbewerberInnen anderer Parteien, können auch Angriffe erfolgen oder eben auch gerade bei Wahlständen, Wahlkampfständen und solchen Events. Also da hatten wir letztes Jahr zum Beispiel auch einen kleinen Vorfall beim Schönauer Parkfest gab es da einen Vorfall. Also da hat jetzt nicht direkt uns betroffen, aber das war ein Stand einer anderen Partei, der benachbart war und es war schon sehr erschreckend, das so mitzubekommen. Und also wie gesagt, im Austausch mit Menschen passiert es am ehesten. Ich befürchte es jetzt nicht so sehr im Haustürwahlkampf zum Beispiel oder beim Plakatieren, aber ganz besonders, wenn man eben mit den Menschen in näheren Austausch geht, die Menschen, weil man natürlich auch immer wieder auf Menschen treffen wird, die jetzt uns nicht so wohlgesonnen sind und die dann natürlich nicht vielleicht bloß kritisch hinterfragen, was ja okay ist, sondern vielleicht dann auch gleich mit anderen Argumenten so kommen. Und also da ist es, wie gesagt, es kann einem überall begegnen. Ich denke, das sind so speziell die Fälle überall, wo man mit Menschen in den, besser in den Austausch kommt.
Genau, ich würde auf jeden Fall Social Media noch mit ergänzen. Also alle die sozusagen persönlich auch für ihr Amt auf Social Media unterwegs sind, sind in der Regel häufig Verbalattacken ausgesetzt.
Und was sind jetzt eigentlich so die Unterschiede zwischen dem Awareness-Team, was wir vorhin vorgestellt haben, und diesem besonderen Angebot? Sind das personell? Gibt es da Überschneidungen oder sind das die gleichen Leute? Und auch in der, ich sag mal, im Angebot oder in den Mitteln, die ihr einsetzt, welche Unterschiede gibt es?
Es ist in diesem Fall, würde ich sagen, noch ein bisschen spezifischer, dass es wirklich darum geht, Menschen eine Beratung anzubieten, die Opfer psychischer oder physischer Gewalt geworden sind. Das in der Regel etwas ist, das so einschneidend ist, wenn man das erlebt, also dass man wirklich körperlich attackiert wird oder Morddrohungen erhält. Etwas ist, das einen in eine furchtbare Ohnmacht bringt. Und wir wissen aus den Erfahrungen, dass psychosoziale Beratung Entlastung bringen kann. Rechtsnahe Beratung super wichtig ist, weil das, was passiert in der Ohnmacht, ist, dass man so handlungsunfähig wird. Und ein Teil von Genesung, sag ich mal, aus dem Schock, den man da erlebt, ist immer auch wieder in Handlungsfähigkeit zu kommen. Und ein Teil von Handlungsfähigkeit sind eben genau rechtliche Schritte einzugehen und zu gucken, dass man die Menschen, die das tut, anklagt, ja, und dass man Beweise sammelt und dass man dort auch mit der Polizeibehörde zusammenarbeitet, dass man sich Anwälte sucht, die das unterstützen, und die Geschäftsstelle unterstützt das auch schon lange. Also das heißt, alle Dinge, die auch zum Beispiel als Sachbeschädigung und sowas passieren, werden immer sofort zur Anzeige gebracht. Aber dass die Menschen sich dabei nicht alleine gelassen fühlen, dass sie zum einen eine Möglichkeit haben, eben der psychosozialen Beratung, das würde ich anbieten, ich bin dann drin ausgebildet, und der rechtsnahen Beratung über die Geschäftsstelle oder andere bei uns in der Gruppe, die die Kompetenz dazu haben, dass die Menschen, die eben Opfer solcher Situationen geworden sind, dann auch ins Handeln kommen können und genau diese Schritte machen können und dabei begleitet werden und sich nicht allein gelassen fühlen, sondern wirklich das tun können. Und wir wollen auch im Vorfeld Menschen, die als WahlkämpferInnen in Bereiche gehen, die gegebenenfalls eher schwierig sind. Ich sag mal so, es gibt ja auch Bezirke, in denen ist das ein Heimspiel, und Bezirke, in denen ist es eben ein Auswärtsspiel, ja, dass wir ihnen an die Hand geben, was können sie machen im Notfall, ohne jetzt, sag ich mal, den Teufel an die Wand zu malen, ohne zu sagen, es wird ganz furchtbar, sondern einfach zu sagen, für den Notfall habt ihr ein Handlungsgepäck, ihr macht erst das und dann das und dann das, ja, damit man nicht im Nachhinein denkt, ach, hätten wir mal. So.
Und dann vielleicht noch als Schlussworte, wenn ihr wieder möchtet, was wollt ihr noch den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Wie können sie vielleicht auch die Arbeit des Awareness-Teams unterstützen? Oder in welchen Fällen können sie Hilfe bei euch finden?
Also ich würde gerne nochmal hervorheben, wie unglaublich wichtig und bedeutend es ist, dass Menschen im Ehrenamt politische Arbeit ausführen, und wie wichtig es ist, dass uns das nicht verloren geht. Und natürlich für mich insbesondere Menschen, die sich im grünen Bereich engagieren, aber das ist insgesamt einfach so wichtig, dass uns klar ist, dass die Basis der Demokratie ist, dass auf der kommunalen Ebene die Menschen das freiwillig tun, und die sind nicht dafür ausgebildet, sich mit so viel Gewalt und rohen Worten ständig auseinanderzusetzen. Ja, die haben kein Medientraining oder irgendwie sowas. Das sind einfach Menschen wie du und ich, die auf die Straße gehen und an Ständen stehen und für ihre Überzeugungen einstehen. Und ich super dankbar bin dafür, dass es das gibt, ja, und auch noch so viele gibt. Und ich hoffe, dass wir mit dem Angebot, was wir haben, ein bisschen dazu beitragen, dass sich Menschen nicht davon abbringen lassen, sich ehrenamtlich in dem Bereich zu engagieren, insbesondere natürlich bei den Grünen.
Dem kann ich mich nur anschließen. Und wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, ich möchte das nochmal sagen, weil das für mich so wichtig ist, dass sich niemand scheuen muss, uns zu kontaktieren. Es gibt keinen Fall, der zu klein ist, und jedes Mal, wenn man sich unwohl fühlt, ist es richtig, sich an uns zu wenden. Ja, und vielleicht möchte ich auch nochmal ein bisschen Werbung machen für das Awareness-Team so generell, jetzt im Bereich der Mitgliederversammlungen. Wer da Interesse hat, sich einfach das mal anzusehen oder ein bisschen was drüber zu erfahren, kann sich gern auch an mich wenden und kann gern einfach mal mitmachen. Wie gesagt, es sind da jetzt keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich, und im Gegensatz zu dem Awareness-Team, das wir jetzt speziell für den Wahlkampf da aufgezogen haben, ist es wirklich so, dass, also da haben wir jetzt das Glück und den Luxus, dass wir eben da auch fachliche Kompetenzen haben. Ich bin da jetzt nicht mit meinen fachlichen Kompetenzen dabei, sondern eher so als Schnittmenge zwischen dem Vorstand und dem Awareness-Team, das wir bei den Mitgliederversammlungen haben, und eben dem speziellen Awareness-Team. Aber wir haben auch eben da so viel fachliche Kompetenz diesmal jetzt dabei und das, da bin ich sehr glücklich darüber, auch wenn ich natürlich hoffe, dass wir nicht zum Einsatz kommen müssen. Aber wir freuen uns immer über neue Gesichter, die uns dann auch in den Mitgliederversammlung unterstützen möchten. Und ja, wenn das alles sehr gut aufgenommen wird, auch über den Wahlkampf hinweg, dann sind wir auch am Überlegen, wie wir das in Zukunft auch erweitern können. Weil bis jetzt ist es ja so, dass bei den Mitgliederversammlungen das dann nach sozusagen endet. Und das ist ja jetzt mehr so eine Unterstützung auch über, also über den Vorfall hinaus, sage ich jetzt mal, bei zum Beispiel bei einem Wahlkampfstand jetzt als Beispiel. Und ja, wir möchten halt einfach, dass sich alle Mitglieder bei uns im Kreisverband wohlfühlen. Und wie Jana schon gesagt hat, eben weil es uns so viel bedeutet und weil es so wichtig ist, dass Menschen sich weiterhin trauen, auf die Straße für ihre Anliegen zu gehen und für die Demokratie zu kämpfen, ist es eben so wichtig, dass wir auch die Unterstützung bieten. Und das Allerwichtigste ist für uns die Sicherheit und auch einfach das Gefühl zu wissen, dass sich jeder bei uns wohlfühlt. Und genau, deswegen sind wir da. Und wie gesagt, niemand soll sich scheuen, uns zu kontaktieren. Und jeder kann sich gerne auch trauen, einfach mal auch mitzuwirken, wenn er oder sie drauf Lust hat.
Vielen Dank.